Wort. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und seine Schleppen füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht, und mit 2 bedeckte er seine Füße, und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich sprach: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Und einer der Seraphim flog zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Soweit das Wort des lebendigen Gottes. Ich habe dieser Predigt den Titel gegeben: Die Heiligkeit des Herrn. Und damit, mit diesem Thema der Heiligkeit, wollen wir uns heute anhand dieses Textes beschäftigen. Ich weiß nicht, was du damit verbindest, dass Gott heilig ist. Für mich war das lange sehr ein abstraktes Thema. Ja, Gott ist heilig, das wusste ich schon seit Kindsbeinen an, ich wusste es schon seit sehr langer Zeit, aber was bedeutet das für mich konkret? Gott ist heilig, das sagt man so schnell. Oder wir haben es auch gesungen: Du bist heilig und allmächtig. Was bedeutet das für uns? Ich glaube, wir dürfen dieses Thema nicht unterschätzen, denn es zeigt einige wichtige Aspekte von Gott auf. Und diese wollen wir heute eben anhand dieses Textes anschauen. Und dieser Text, der beginnt mit einer Zeitangabe. Das wirkt auf den ersten Blick nicht sehr spektakulär, ist doch sehr wichtig für den Kontext, da es eine große Rolle spielt. Denn wir wissen, Usia, der war ein König, über den heißt es, dass er tat, was recht war in den Augen Gottes. Deshalb gelang ihm vieles. Er konnte ein riesiges Heer aufbauen, mehrere hunderttausend Kämpfer. Er konnte Türme bauen in Jerusalem und in anderen Städten, um diese besser verteidigen zu können. Er war sehr interessiert an der Landwirtschaft und er konnte dafür sorgen, dass im Ackerbau Israel, also das Volk Juda, große Fortschritte machte und es ihnen gut ging. Es war eine Zeit des Wohlstandes im Volk Israel, also im Volk Juda. Und was tat er, als es ihm so gut ging, als ihm so viel gelang, als Gott ihm so viel Segen schenkte? Er wurde stolz und er fiel ab von Gott. Er wollte nämlich Gott selbst opfern, anstatt dies den Priestern zu überlassen. Er hat seine eigene Rolle völlig überschätzt. Und Gott strafte ihn mit Krankheit, mit Aussatz, sodass er für seine restliche Zeit in Isolation leben musste und sein Sohn Jotham die Regierung übernahm, auch noch nach seinem Tod. Und auch von Jotham hieß es, dass er ein Mann war nach dem Willen Gottes. Wir haben also 2 Könige hier, die taten, was Gott wohlgefiel. Und auch der Vater von Usia und dessen Vater waren gottesfürchtige Menschen, wenn auch diese beiden genauso wie Usia später abgefallen sind. Aber doch kann man sagen, wir sind hier in einer Zeit im Volk Juda, bei dem gottesfürchtige Könige herrschten. 4 an der Stück. Ich denke, die sich mit der Bibel und der Geschichte des Volks Israel und Volk Juda auskennen, die wissen, das ist eine Seltenheit, dass 4 gottesfürchtige Könige nacheinander regieren. Und doch heißt es zu dieser Zeit von Jotham, dem Sohn von Usia, also genau zu dieser Zeit, in der wir diese Vision lesen, heißt es in der 2. Chronik, kann man das lesen, heißt es: Das Volk aber handelte noch immer böse. Das Volk aber handelte noch immer böse. Obwohl es eine Zeit des Wohlstands war, obwohl Gott sie so sichtbar segnete, obwohl der Anführer des Volkes ein gottesfürchtiger Mensch war, handelte das Volk immer noch böse. Und in dieser Zeit sehen wir, also sieht Jesaja nun diese Vision, über die wir uns heute Gedanken machen. Und er sieht Gott sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und das ist das Erste, was mir einfällt, was mir aufgefallen ist, ist, Gott sitzt auf dem Thron. Jesaja sieht Gott nicht beim Spazierengehen, beim Arbeiten auf dem Feld oder bei sonst einer Aktivität oder einfach so. Nein, er sieht Gott auf seinem Thron sitzen, denn das zeigt uns, Gott regiert. Gott hat die Macht. Und Jesaja erkennt es auch, denn wir lesen später, dass er ihn anspricht mit: Ich habe den König gesehen. Er erkennt also, Gott ist der wahre König. Auch wenn unser König gerade gestorben ist, Gott bleibt der König. Gott bleibt der, der alle Macht hat. Und er sieht ihn und er sieht, seine Schleppen füllten den Tempel. In anderen Übersetzungen, vielleicht bei euch in der Bibel, könnte es auch heißen, sein Saum füllte den ganzen Tempel. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was der Saum ist. Ich muss das immer mal wieder nachlesen, wenn ich so etwas lese. Und das ist tatsächlich der umgenähte Teil. Bei meinem Hemd ist es also etwa das, bei meiner Hose etwa so viel. Also sehr, sehr klein im Vergleich zum restlichen Körper. Und dieser Teil von Gott füllt den ganzen Tempel. Und Jesaja sieht Gott in seiner Herrlichkeit und was fällt ihm ein, um diese Begegnung zu beschreiben? Der unspektakulärste Teil des Kleides. Er beschreibt lediglich den Saum seines Gewandes. Und dafür gibt es zwei Erklärungsmöglichkeiten. Entweder er wagt es nicht, höher zu schauen, weil er denkt, wenn schon der Saum so gewaltig ist, wie gewaltig muss dann der Rest sein von Gott? Oder aber, was er sieht, ist zu gewaltig, um es zu beschreiben, sodass er sich bei der Beschreibung dieses Ereignisses auf den am wenigsten gewaltigen Teil konzentrieren muss, weil der schon so unglaublich groß ist, dass es die menschliche Vorstellung fast schon übersteigt. Ich weiß nicht, was von beiden das ist, aber auf alle Fälle merken wir hier, wie gewaltig Gott ist, wie groß Gott doch ist. Und das erkennen nicht nur wir, nein, da fliegen drei Seraphim bei Gott und sie jubeln einander zu und beten Gott an. Sie rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und was sie hier machen, ist eigentlich die größte Steigerungsform von heilig. Im Hebräischen ist es so, dass man etwas mit sich selbst steigert. So ist das Lied der Lieder das höchste Lied. Der König der Könige ist der höchste König. Und wenn jetzt dreimal ist, also heilig, 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 dann ist es so das Ultimative, das Absolute. Und was sie hier sagen wollen ist, Gott ist der Ultimativ, der absolut Heilige. Nichts ist heiliger als Gott. Was bedeutet heilig? Heilig im Hebräischen Kadosh, das kommt vom Verb Kadosh, das heißt absondern, abschneiden. Und es bedeutet so viel, wenn etwas heilig ist, dann ist es von der Welt abgesondert für Gott. Wenn also ein Mensch heilig war, dann war er anders als die anderen Menschen, denn er war für Gott abgesondert. Wenn ein Gegenstand heilig war, dann war er speziell gereinigt und speziell zubereitet, um Gott gefällig zu sein. Er war von den anderen Gegenständen abgesondert, weil er für Gott gedacht war. Und Gott ist jetzt nun der absolut, der ultimativ Heilige, weil er von den Menschen so sehr abgesondert ist, weil er uns gemacht hat und weil er so viel höher ist als wir. Gott ist so viel höher, so viel gewaltiger als wir, dass es nicht möglich ist, für uns Menschen direkt zu Gott zu kommen. Es gibt diese natürliche Trennung von den Menschen und Gott, weil Gott der Heilige ist. Wir hingegen, wir sind nicht heilig. Wir sind unheilig, weil wir nicht das tun, was Gott von uns will, sondern genau das Gegenteil. Diese Trennung von uns unheiligen Menschen und dem absolut ultimativ heiligen Gott, die können wir nicht von uns aus überbrücken. Das muss auch Jesaja erfahren. Und sogar die Engel wagen es nicht, ihr Angesicht aufzudecken und Gott anzusehen, denn sie merken, dass sie selbst auch nicht genug heilig sind. Nein, sie bedecken ihr Angesicht, um Gott nicht direkt anzusehen. Und auch im Tempel gibt es Rauch, damit Jesaja vielleicht auch nicht in diese Versuchung kommt, Gott in sein Angesicht zu sehen. Denn das würde er nicht überleben als Mensch. Denn direkt Gott zu sehen, sein Gesicht zu sehen, ist etwas, das kann kein Mensch hier auf Erden überleben. Kein Mensch in der Bibel durfte Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und doch gibt es einige Menschen, die wenigstens einen kleinen Teil der Heiligkeit Gottes erkennen durften. Und nämlich vorzugshalber dann, wenn jemand auf eine Aufgabe vorbereitet werden sollte und er Kraft und Motivation brauchte, diese durchzuhalten. So zum Beispiel bei Mose im Dornbusch oder Elia auf dem Berg mit dem Säuseln im Wind, bei dem er die Heiligkeit Gottes merkt. Und auch Jesaja wird hier auf eine Aufgabe vorbereitet. So soll er weiter das Volk ermahnen und ihnen die Botschaft Gottes weitergeben. Das ist sein Auftrag. Doch vielleicht ist es euch aufgefallen, wir sind bereits im Kapitel 6. So eine Berufung würde man doch im Kapitel 1 erwarten und danach der Start. Aber nein, Jesaja hat schon 5 Kapitel lang gepredigt. Was sagt uns das? Wir erkennen, Jesaja hat schon erkannt, dass im Volk Juda das nötig ist, dass Gott in ihre Leben hineinsprechen kann. Er hat also bereits die Bosheit des Volkes erkannt und jetzt sieht er diese Heiligkeit Gottes und was erkennt er nun zusätzlich? Und das sagt er im Vers 5, er sagt, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Jesaja hat also schon 5 Kapitel zum Volk Juda gepredigt, hat sie zurechtgewiesen. Doch als er mit der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes konfrontiert wird, erkennt er, dass auch er selbst nicht genügt. Dass auch er selbst vor Gott nicht bestehen kann. Wie so oft erkennt man den Schmutz erst im Vergleich mit etwas Sauberem. Das soll auch im Haushalt so sein, hat man mir gesagt. Ich erkenne den Schmutz auch sonst nicht so gut, aber ja, das sei so eine Männerkrankheit, sagt man mir. Jesaja verglich sich als gottesfürchtiger Mensch mit den Israeliten und er merkte, ich bin doch eigentlich relativ sauber. Und als er sich mit Gott verglich, als er die Reinheit, die Heiligkeit Gottes sah, erkannte er, dass auch er nicht genügt, dass sein Leben nicht so rosig ist, wie er dies gerne denken würde. Und ich glaube, das ist das Problem von vielen Menschen heutzutage. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon den Satz gehört habt von Menschen, so wie, Gott lässt mich schon in den Himmel, denn ich bin ein guter Mensch. Ich bin auch auf alle Fälle nicht so schlecht wie der oder die. Das habe ich auch schon gehört von Menschen und das Problem dabei ist, dass eben wir nicht mit anderen Menschen verglichen werden. Dann wären wir vielleicht schon ein guter Mensch, ein sauberer und denken, ja, der soll zuerst mal für sich schauen, ich bin doch ein guter Mensch. Das Problem ist, dass wir am Ende der Zeit, wenn wir vor Gott kommen, nicht mit den anderen Menschen verglichen werden, sondern genau dasselbe durchmachen wie Jesaja. Wir sehen dann die Herrlichkeit Gottes und uns selbst im Licht dieser Herrlichkeit, dieser Heiligkeit und merken, wir genügen nicht. Denn im Vergleich mit Gottes Heiligkeit sind wir alle schmutzig, sind wir alle unrein. Und Jesaja erkennt das und er sagt, wehe mir. Und ich finde es spannend, dass er dann sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Wenn ich mich vergleiche mit Gott, dann würde ich sagen, ich bin ein Mann mit einem komplett durch und durch unreinen Körper. Meine Hände genügen nicht, meine Füße genügen nicht, mein Kopf genügt, nichts an mir genügt. Und Jesaja sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Wieso sagt er, dass seine Lippen gerade unrein sind? Aber was sieht er? Er sieht, wie die Engel sich selbst zurufen, dass Gott der Heilige ist, der Herr der Herrscharen. Sie rufen sich zu, dass Gott angebetet werden soll. Und was machen wir Menschen mit unseren Lippen? Wir machen ganz anderes mit unseren Lippen. Anstatt dasselbe zu tun wie die Engel, die Gott loben mit ihren Lippen, wird geflucht, Gottes Name missbraucht, gelogen, gelästert, beleidigt, betrogen, falsche Versprechen gemacht, gemobbt und vieles mehr. Jesus beschreibt in Matthäus 12, ab Vers 34, sagt er, ihr Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden werden, werden sie Rechenschaft geben am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verurteilt werden. Was bedeutet das? Es bedeutet, was wir sagen, zeigt, was wir denken. Und was wir denken, zeigt, wer wir sind. Das ist doch harter Tobak und doch so wichtig zu verstehen. Wenn wir mit unserem Mund sündigen, so zeigt das, wie es in uns drin aussieht. So sagt es auch Jakobus im 3. Kapitel, Vers 2, wo er schreibt, denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wer also seine Lippen kontrollieren kann, wer seine Lippen reinhalten kann, dass nur das Lob Gottes darüber kommt und nicht unnötige Dinge, der ist ein vollkommener Mensch. Das zeigt uns also, wenn Jesaja sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, zeigt das, dass sein ganzer Körper unrein ist. Dann zeigt das, dass er als Mensch nicht genügt, dass er kein vollkommener Mensch ist. Denn die Lippen sind häufig, sind der erste Teil, der unrein wird. Und die Frage, die sich nun mir stellt und die ich auch euch weiterstellen will, ist, wie benutzt du deine Lippen? Was kommt darüber? Kommt das Lob Gottes darüber? Oder kommt Unnötiges darüber, über das du eines Tages Rechenschaft ablegen musst? Es bewegt mich immer innerlich, wenn ich diesen Text lese von Jesus, in dem er sagt, denn von jedem Wort, von jedem unnützen Wort musst du eines Tages vor Gericht Rechenschaft ablegen. Und ich schaue mich dann immer selbst an und denke darüber nach, was ich diese Woche oder diesen Tag schon nur mit meinen Lippen alles gesagt habe. Und es kommt da immer sehr viel Unnötiges zum Vorschein. Und ich denke immer, dieser arme Mensch, der nach mir in den Himmel kommt und erstmal 4 Jahre warten muss, bis alle meine unnützen Worte, die Rechenschaft abgelegt wird. Aber gerade deshalb muss ich es mir immer wieder vor Augen führen. Und deshalb ist es mir auch ein Anliegen, das euch vor Augen zu führen, dass Gott unsere Lippen geschaffen hat. Dass Gott unseren Mund geschaffen hat. Nicht, dass wir unnütze Dinge erzählen, sondern dass wir ihn damit anbeten. Nicht, dass wir lügen, sondern dass wir die Wahrheit verkünden, auch wenn es schmerzhaft ist. Dass wir anderen Menschen seine Herrlichkeit verkünden. Dass wir uns zurufen, wie groß das Gott ist. sodass unsere Lippen immer wie mehr rein werden dürfen. Sodass auch wir, auch wenn wir es nie ganz erreichen werden, doch immer ein Stück weit heiliger werden dürfen. Doch von uns aus können wir nie so heilig werden, wie Gott ist. Was also ist Gottes Lösung? Hier bei Jesaja lässt er einen Seraph zu ihm gehen mit einer glühenden Kohle des Altars und seine Lippen berühren, damit seine Sünden vergeben sind, damit er heilig ist und vor Gott bleiben darf. Die Sache, die ihn dabei rein und heilig macht, war aber nicht, dass die Glut der Kohle, die an seine Lippen gehalten würde, weil sonst wäre wohl vor jedem Gottesdienstsaal ein Becher mit glühender Kohle und jeder Mensch, der da reinkommt, wird zuerst mal berührt. Nein, es ist ein Symbol, nämlich gerade ein doppeltes Symbol. Das erste Symbol ist das des Feuers, reinigendes Feuer, das die Schlacken wegbrennt, wie dies in der Schmiedekunst getan wurde. Denn das Bild des reinigenden Feuers ist ein häufiges Bild in der Bibel, das für die Reinigung Gottes für sein Volk gebraucht wird. Und ich finde das ein sehr starkes Bild, denn reinigendes Feuer stelle ich mir nicht so schön vor, sondern eher schmerzhaft. Und auch die Reinigung, die Gott für uns hat, dass wir immer wie reiner werden dürfen, die geht häufig mit Schmerzen einher, so leid es mir tut, aber so ist es nun mal. Und das andere Symbol, der andere Teil dieses Symbols ist der des Altars. Diese Kohle wird nicht aus irgendeinem Feuer geholt, nein, sie ist vom Altar. Und auf diesem Altar wurden Tiere geschlachtet und verbrannt als Sündopfer, wie es im 3. Mose Kapitel 4 zu lesen ist. Das Tier musste sterben, weil der Mensch gesündigt hatte. Und wir lesen auch in der Bibel, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und etwas musste dafür sterben. Nur so konnte der Mensch wieder in die Begegnung kommen mit dem heiligen Gott. Doch wie ihr vielleicht schon wisst, waren diese Opfer, die hier verbrannt wurden, nicht einfach nur Opfer in sich, sondern sie waren auch ein Zeichen für das zukünftige, wahre Opfer, das für uns alle dargebracht wurde, das Gott selbst uns dargebracht hat. Jesus Christus, der für uns starb am Kreuz, damit wir Menschen wieder zu Gott kommen dürfen, ein für alle Mal, dass wir nicht jedes Mal durch diese Prozedur durchgehen müssen, wie Jesaja, dass wir erkennen müssen, wir sind unrein und Gott einen Engel zu uns schickt. Nein, Jesus Christus ist für uns gestorben am Kreuz, für unsere Schuld, dass diese Grenze zwischen uns und Gott nicht mehr bestehen muss, sondern aufgehoben werden konnte. Wie tat er dies? Er tat es durch sein Blut, das er vergossen hat. Das Blut des Tieres, welches auf diesem Altar, den hier Jesaja sieht, vergossen wurde, das wurde an den Vorhang gesprengt des Allerheiligsten, um zu zeigen vor Gott, für diese Schuld wurde gesühnt. Jesus hat sein Blut nicht an den Tempel gesprengt, nein, er hat es in den Himmel gebracht, vor Gott, direkt zu ihm, um zu zeigen, für die Schuld der Menschen, wenn sie dies denn annehmen wurden, wurde ein für alle Mal bezahlt. So dass wir heilig sein dürfen. So dass wir auch vor Gott kommen dürfen, wenn wir denn dieses Geschenk der riesengroßen Gnade Gottes annehmen. Jesaja wurde also die Heiligkeit Gottes vor Augen geführt. Er sah, wie groß und erhaben Gott ist, wie mächtig und wie gering und unrein er doch selbst im Vergleich dazu ist. Und er dachte, dass er sterben müsse, doch Gott hatte einen anderen Plan mit ihm. Und genau dasselbe gilt auch für uns. Denn wie geht es jetzt weiter? Hier wäre doch eigentlich unser Bibeltext zu Ende, den wir bis jetzt angeschaut haben. Doch ich habe euch einen Vers vorenthalten bis jetzt, nämlich die Reaktion von Jesaja auf diese unermesslich große Gnade Gottes. Und zwar lesen wir im Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Jesaja hat erkannt, wer er ist im Angesicht Gottes. Er hat die große Liebe und Gnade Gottes kennengelernt und ist nun bereit, alles zu geben für Gott. Er sagt, hier bin ich, sende mich, brauche mich, ich will für dich gehen. Weil er diese Begegnung gehabt hat mit dem allmächtigen Gott, ist er nun bereit. Und ich glaube, wenn auch wir diese Begegnung gehabt haben mit dem großen, allmächtigen, heiligen Gott, dann können wir nicht mehr anders als zu sagen, hier bin ich, brauche du mich so, wie es dir gefällt. Die Frage ist dann nur, wie lange bleibt diese Motivation und Bereitschaft da? Denn auch Jesaja hatte weiterhin mit Schwierigkeiten des Volkes zu kämpfen, doch er blieb standhaft. Und so oft erlebe ich bei uns Menschen und auch bei mir selbst etwas anderes, dass wenn wir diese Begegnung mit Gott gehabt haben, wenn wir etwas erlebt haben in unserem Leben, das eindeutig Gottes Eingreifen war, dann sind wir so voll Motivation und Energie und sagen, jetzt gehe ich für Gott ganz und gar, ich will den Menschen seinen Namen verkünden. Und es geht häufig nicht sehr lange und diese Motivation ist wieder weg, wenn die Schwierigkeiten auftauchen. Ich habe schon gesagt, bei mir ist es auch so, ich habe schon einige Male große Dinge erleben dürfen mit Gott, Wunder erlebt von Gott und ich dachte immer, jetzt weiß ich, Gott existiert zu 100%. Ich brauche nie mehr zu zweifeln, ich brauche nie mehr zu sündigen. Die Anfechtung hat keine Chance mehr gegen mich, weil ich weiß, Gott ist real. Ich muss mich nur an dieses Erlebnis zurückerinnern. Und häufig wurde ich dann schon am Tag darauf oder sogar am selben Tag auf den Boden der Realität zurückgeholt und merkte, ich bin immer noch ein schlechter Mensch. Und ich möchte euch heute ermutigen, dass ihr standhaft bleibt, dass ihr immer wieder auf diese Begegnungen mit dem allmächtigen Gott schaut und daraus Motivation schöpft für die kommende Zeit. Dass auch wenn es Schwierigkeiten mit sich bringt, Gott ganz und gar zu dienen, dein Leben in den Dienst Gottes zu stellen, du immer wieder die Begegnungen mit ihm suchst und dich daran zurückerinnerst, was Gott für dich getan hat, sodass du standhaft bleiben kannst. Denn Gott hat auch für dich einen Auftrag und er hat dir alles mitgegeben, was du brauchst, um ihn zu erfüllen. Jesaja hat hier einen Auftrag zu gehen für Gott. Und ich finde das sehr tröstlich, denn Gott sagt nicht, wer wird gehen für diese Gemeinde oder wer wird gehen für diese Person. Nein, er sagt, wer wird für uns gehen. Gott schließt sich in diesen Auftrag mit ein. Und dieses uns zeigt eben auch uns, denn Gott hat auch einen Auftrag für uns, dass wir es nicht selbst machen müssen, sondern dass es einen höheren Zweck erfüllt, Gott zu gehorchen und dass Gott mit am Start ist. Dass wenn wir diesen Auftrag für Gott erfüllen wollen, dass Gott sagt, wer wir für uns gehen, Gott ist mit dabei. Wir tun es nicht für uns selbst, sondern für ihn. Deshalb lohnt es sich, dabei zu bleiben und deshalb lohnt es sich auch, alles zu geben. Das ist meine zweite Frage, die ich dir heute stellen will, ist, sagst auch du, hier bin ich, brauche du mich, sende du mich, ich will gehen. Und wie lange bleibt dann auch die Motivation? Ich habe am Anfang gesagt, dass es heute darum gehen soll, was die Heiligkeit Gottes für uns konkret bedeutet. Dies will ich noch einmal zusammenfassen. Der Text zeigt uns nämlich, dass Gott der ultimativ absolut Heilige ist. Deshalb gibt es diese Trennung von Mensch und Gott, die der Mensch, weil er Sünder ist und selbst unrein, nicht von sich aus überwinden kann. Nein, Gott musste einen anderen Weg finden, dass wir zu ihm kommen dürfen. Dies tat er, indem er seinen Sohn Jesus Christus für uns gab, der uns durch sein Opfer heiligte und unser Leben durch reinigendes Feuer wieder heilig und rein macht. Und ich hoffe, unsere Reaktion auf diese Gnade, die Gott uns erwiesen hat, ist dieselbe wie die von Jesaja. Nämlich, dass wir bereit sind, unseren Auftrag in der Welt zu erfüllen und bei Gott zu bleiben. Amen. Ich möchte zum Schluss beten. Vater, danke, hast du den Weg freigemacht für uns. Dass wir zu dir kommen dürfen, ist alles andere als selbstverständlich und es hat dich so viel gekostet. Danke, dürfen wir zu dir kommen, dank deines Sohnes Jesus Christus. Danke, hast du auch einen Auftrag für uns. Hilf uns, diesen Auftrag auszuführen, den du für uns vorgesehen hast. Wir wissen, dass wir es nur mit deiner Hilfe können. Und wir rechnen damit, dass du uns unterstützt und uns zeigst, wie du uns brauchen willst und uns führst auf unserem Weg. Amen.